Jesus ist unsere Freude. Darum soll es heute Abend gehen. Dienet dem Herrn, hat Peter vorher betont, mit Freuden. Dem Herrn steht in der Mitte. Heute Abend soll Jesus im Zentrum stehen. Und dann allein, bin ich überzeugt, dann allein können wir ihm wirklich mit Freuden dienen, wenn das so ist. Und so war es auch einst im Leben einer Person, von der uns im Neuen Testament berichtet wird. Das ist der Täufer Johannes. Ich möchte da einen Text lesen für die Botschaft heute Abend aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 25 bis 30. Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 25 bis 30. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ich möchte gern noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text, danke für die Botschaft, die wir haben, danke für das Heil, das wir in dir haben. Danke, Herr, dass du jetzt da bist und uns segnen willst. Herr, wir brauchen das Wirken deines Geistes, stärke du uns, wirke du in unseren Herzen, dass wir erkennen, was dein Wille ist und dass dein Wille unser Leben verändern kann. Herr, danke, dass du willst, dass wir dir mit Freuden dienen und dass du uns auch die Kraft dazu schenkst. Bitte das im Namen Jesu Christi. Amen. Jesus ist unsere Freude. Ich habe folgende Schwerpunkte für diesen Abend. Erstens, alles nur Gnade. Und zweitens, die Freude, Freund des Bräutigams zu sein. Und drittens, nicht ich, nicht mein Erfolg, sondern er. Jesus, meine Freude. Dienet dem Herrn mit Freuden. Und da sagen wir, ja, ich bin überzeugt, jeder Christ möchte Gott mit Freuden dienen. Jeder möchte sich freuen im Leben, ist doch klar. Alle Menschen möchten sich freuen, auch die Nichtchristen, die möchten sich freuen. Wir möchten uns freuen. Und wir möchten auch dem Herrn mit Freuden dienen. Aber das klappt nicht immer. Und da fragen wir uns, warum nicht? Warum sehen wir oft so wenig von der Freude? Warum scheint der Dienst für den Herrn oft eher eine Last zu sein als wirklich eine Freude? Obwohl ich meine, dass man diese zwei Aspekte nicht gegeneinander ausspielen darf, Freude und Last, können auch verbunden werden. Warum klappt es manchmal nicht oder oft nicht? Die Schuld kann ja nicht bei mir liegen, denn ich will mich ja freuen. Ich möchte mich freuen im Dienst. Und andererseits kann ja die Schuld auch nicht bei Gott liegen, denn er sagt ja ausdrücklich, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Sogar ein ausdrücklicher Befehl, so hat Peter vorher gelesen in Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn, ja, wenn es euch gut geht. Hä? Wenn ihr gerade gut gelaunt seid. Wenn man euch eine gute Botschaft gebracht hat. Oder wenn ihr, weiß nicht, sonst eine gute Arbeitsstelle bekommen habt. Nein, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wenn Gottes Wort uns dazu auffordert, dass wir uns alle Zeit freuen sollen, dann schenkt Gott auch die Voraussetzung dafür. Dann gibt Gott alles, was wir dafür nötig haben. Und dann fragen wir uns umso mehr, warum erleben wir das so selten, wenn Gott uns doch alles schenkt und wir dem Herrn dienen wollen. Die Sache ist die, dass die Freude nicht nur vom Willen abhängt, sondern auch von unserer Erkenntnis. Wie wir den Herrn erkennen, das wird sehr stark unser Leben prägen. Und ob wir bereit sind, uns dieser Erkenntnis, die aus der Bibel kommt, unterzuordnen. Und wir wollen am Beispiel des Johannes lernen, wie wir uns freuen können, alle Zeit im Herrn. Zum ersten Schwerpunkt, alles nur Gnade. Ja, was hat denn Gnade mit Freude zu tun? Sehr viel. Das ist ganz wichtig. Gnade und Freude hängen ganz eng miteinander zusammen. Das ist in der Bibel nicht nur inhaltslos, sondern sogar sprachlich verankert. Das heißt, das griechische Wort für Freude ist verwandt mit dem griechischen Wort für Gnade. Freude heißt nämlich Chara, Freude, und Gnade heißt Charis. Wir können sagen, die Gnade ist das, was Wohlbehagen oder Freude bewirkt. Gnade könnte man deswegen umschreiben mit wohlwollende Zuneigung. Eine wohlwollende Zuneigung, die eine Freude verursacht. Das ist Gnade. Eine liebevolle Zuneigung, die natürlich in der Bibel von Gott kommt. Gott verursacht Gnade. Er neigt sich uns liebevoll zu. Worin besteht diese liebevolle Zuneigung Gottes? Johannes bezieht das hier auf seine Aufgabe. Er spricht wohl nicht von der Gnade, er braucht das Wort Gnade auf jeden Fall nicht, aber er meint genau das, was die Bibel mit dem Wort Gnade bezeichnet, wenn er hier von seinem Wirken spricht. Es ist alles Gnade, sagt er mit anderen Worten. Paulus sagt das gleiche im 1. Korinther 15. Paulus sagt dort in Vers 10, ich habe mehr gewirkt als alle anderen Apostel. Aber nicht ich, sondern die Gnade hat es getan. Es war Gottes Wirken, es war seine Gnade. Nun kommen wir zu Johannes zurück. Was hat ihn geprägt? Johannes, der Täufer, hatte von Gott einen Auftrag, Menschen zu taufen und Menschen, Gottes Volk, die Juden, auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Sie sollten bereit sein, wenn der Messias kommt, wenn der Erlöser der Welt kommen würde. Das war sein Auftrag von Gott. Und auf den bezieht er sich hier. Und nun sieht er seinen Auftrag in Frage gestellt. Warum? Vorher hat er getauft, alle Menschen kamen zu ihm, von Jerusalem, von Judäa, von Galiläa, von überall kamen die Leute, kamen und ließen sich von Johannes taufen. Und nun ist da plötzlich jemand anders, nun gehen sie zu ihm, zu Jesus. Und die Leute kommen zu Johannes und sagen, pass mal auf, die Leute, die vorher zu dir kamen, die gehen jetzt zu ihm. Zu dem, den du getauft hast, zu Jesus. Wer nicht gelernt hat, auch in seinem Dienst von der Gnade zu leben, der wird in solchen Momenten eine ganz tiefe Krise kommen. Der wird plötzlich seinen ganzen Lebenssinn in Frage gestellt sehen. Wenn wir uns so sehr in unsere Arbeit stützen, dass wir davon leben, dass wir das eigentlich als Inhalt unseres Lebens sehen und nicht die Gnade, dann werden wir in so einer Situation eine ganz, ganz tiefe Krise kommen. Warum war das im Leben des Johannes so viel anders? Warum geriet er nicht in eine tiefe Krise? Mir sind hier zwei Aspekte aufgefallen, die sind mir wichtig. Erstens, Johannes weiß, dass nicht nur sein Leben, sondern auch sein Lebensauftrag ein Geschenk Gottes ist. Nicht nur sein Leben, sondern auch sein Lebensauftrag ist ein Geschenk Gottes. Johannes hätte sich selbst hier große Vorwürfe machen können, was wir vielleicht getan hätten. Ja, dass wir uns dann in Frage stellen, was ist mit meinem Dienst gewesen? Bin ich denn nicht treu gewesen? Warum laufen die Menschen jetzt alle nicht mehr zu mir? Kommen sie nicht mehr zu mir, sondern laufen zu ihm? Johannes tut das nicht, weil er weiß, es war ein Geschenk Gottes. Aber er hätte auch Gott Vorwürfe machen können. Gott, warum lässt du das zu? Warum habe ich das verdient? Auch von dem hören wir nichts. Im Gegenteil. Wir erfahren hier vielmehr von der Zufriedenheit des Täufers. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. So hat es einst Hiob gesagt. Da ging es natürlich um irdische Güter, hier geht es um einen Auftrag. Aber Johannes sieht das ähnlich. Und Jesus hatte das schon so gesagt in Lukas 17, Vers 10. Wenn ihr euren Dienst getan habt, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und Johannes sieht das hier nicht anders. Also erstens, er sieht nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Lebensauftrag als Geschenk Gottes, das Gott natürlich auch wieder nehmen kann, wenn er will. Zweitens, der Gegenstand der Freude, und das ist genauso wichtig, ist nicht die Gabe, nicht der Auftrag, sondern der Geber. Das ist ein Riesenunterschied. Der Gegenstand der Freude ist nicht die Gabe, nicht der Auftrag, nicht die Arbeit, sondern der Geber, Gott selbst. Wenn uns die Gabe genommen wird, und das ist immer möglich, dass mir die Gabe genommen wird, ist sogar möglich, dass mir ein Dienst genommen wird, durch irgendeinen Zustand, durch eine Krankheit, was immer. Aber der Geber kann mir nicht genommen werden. Der bleibt der gleiche. Mein Auftrag verändert sich vielleicht, aber der Geber verändert sich nicht. Er ist immer der gleiche. Und deswegen ist ganz wichtig, dass der Herr, Jesus Christus, Gott, unser Vater, der Gegenstand unserer Freude ist. Das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir diese Erkenntnis der Gnade Gottes haben, denn sonst werden wir unseren Dienst für den Herrn mehr aus Pflicht tun. Und dann ist es sehr mühsam. Wir sollten uns freuen, wir wissen, wir sollten und ja, wir tun es ja für den Herrn, aber die Freude kommt nicht. Und es ist doch immer nur eine Pflicht. Und deswegen ist wichtig, dass wir so lernen, die Gnade Gottes zu verstehen. Und zwar ist wichtig, dass wir zuerst erkennen, dass das göttliche Leben, das ewige Leben, die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass das Gnade ist. Dass das kein Verdienst guter Werke ist. Dass wir dafür nichts tun können und nichts tun müssen. Denk, theoretisch ist das uns meistens schon klar. Die Bibel sagt uns das ja, dass wir das einfach annehmen sollen. Aber praktisch ist uns das oft gar nicht so klar. Also da gibt es, ich glaube, im Leben vieler Menschen eine Spannung zwischen theoretischem Wissen, grundsätzlich weiß man das alles Gnade, man braucht das ewige Leben nur anzunehmen, aber praktisch klappt es doch nicht. Weil wir doch immer meinen, wir müssen uns die Liebe Gottes doch irgendwie verdienen. Muss doch etwas dafür tun. Bei den Menschen ist das so. Ich muss immer anständig sein, damit ich geliebt werde. Ich muss etwas geben, damit man mir gibt. Aber bei Gott ist das ganz anders. Gott liebt uns, weil er uns geschaffen hat, weil er seinen Sohn für uns sterben ließ. Es ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Sonst werden wir immer mit der Heilsgewissheit Schwierigkeiten haben. Vielleicht kann ich kurz etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe früh schon immer wieder gebetet zu Gott, er möge doch mir die Sünden vergeben und mein Leben kommen. Und ich hatte dann irgendwann, war ich 16, als ich die Heilsgewissheit hatte. Und ich bin heute noch sehr dankbar, dass Gott mir diese geschenkt hat. Und dann einige Jahre später hat Gott mich in die Schweiz gerufen, damals aus Paraguay, zum Studium der Theologie. Und im ersten Jahr, dann hatte ich eine Freude, dass ich das Studium machen kann, dass Gott so den Weg geebnet hat und so weiter und so fort. Aber dann wurde es doch ein bisschen mühsam, ist im Theologiestudium auch nicht, da ist man auch nicht im Himmel. Und das habe ich dann so gemerkt, muss man Latein lernen und Griechisch lernen und da war man müde und so weiter. Und dann fehlte irgendwie die Freude. Und dann hatte ich immer den Eindruck, ich müsste mehr für den Herrn tun, ich müsste auf die Straße gehen und Zeugnis ablegen und so weiter. Und dann würde die Freude kommen. Aber es klappt ja auch nicht, nicht? Ich müsste und sollte und habe ein schlechtes Gewissen und mache mir Vorwürfe und so weiter. Die Freude kommt dann auch nicht. Und dann hat Gott mir eines Tages etwas gezeigt durch sein Wort. Es sind mir zwei Bibelstellen begegnet. Die eine weiß ich nicht mehr, wo die steht. Die andere steht im Epheser 2 von 8 bis 9. Ist auch mein Taufspruch mal gewesen. Ihr seht, man kann Taufspruch haben, aber die Tiefe der Wahrheit, die darin steckt, die begreift man doch manchmal gar nicht. Da heißt es, nicht aus guten Werken seid ihr erlöst worden. Nicht aus guten Werken, damit sich niemand vor Gott rühme, sondern aus Gnaden. Nicht aus guten Werken, auch kein einziges gutes Werk kann man dafür tun, dass wir mit Gott im Frieden leben. Das ist Gnade. Und das heißt, es ist ein Geschenk Gottes, das man einfach annehmen kann. Und wie gut, wenn wir dieses Geschenk angenommen haben. Wenn du dieses Geschenk angenommen hast, wenn du diese Gewissheit hast, ich bin mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat das Gericht Gottes über die Sünde auf sich genommen. Er ist an meiner Stelle gestorben. Ich war schuldig. Ich bin schuldig. Aber er ist bereit, mir die Sünden zu vergeben. Und er kommt mein Leben, wenn ich sie bekenne. Und in dem Moment darf ich Kind Gottes werden. Und sein und die Gewissheit haben, ich bin es. Und das ist der größte Grund der Freude. Jesus sagt einmal, als die Jünger so begeistert von der Arbeit nach Hause kommen, nicht, sie haben Dämonen ausgetrieben und Menschen geheilt, war natürlich glücklich, wir wären es wahrscheinlich auch, nicht? Leute hätten sich bekehrt und so weiter und sagt er, darüber freut euch nicht, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben worden sind. Darüber freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und das heißt, ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid durch Jesus mit Gott versöhnt, für die Ewigkeit erlöst. Denn diejenigen, deren Namen dort aufgeschrieben ist, die werden einst bei Gott sein, der ewigen Herrlichkeit. Das ist Grund zur Freude. Der größte Grund zur Freude. Doch die Gnade Gottes heißt nicht, dass Gott sich nur bei der Bekehrung einmal mir gnädig zuneigt. Dann hört die Gnade noch lang nicht auf, sondern sie geht da weiter. Es ist auch nicht so, wie die katholische Kirche das versteht. Gott hat nach der katholischen Kirche die Gnade sozusagen der Kirche anvertraut und die verteilt die Gnade durch die Sakramente. also heilige Handlungen, können wir sagen. Sakramente, ja, wenn man so will, die Taufe und das Abendmahl sind ein Zeichen dafür, dass Gott uns gnädig ist. Aber die Gnade Gottes, die lässt er uns täglich zukommen, persönlich, in der Beziehung zu Jesus Christus. Wenn wir durch Gott zu Jesus, mit Jesus Gemeinschaft haben. Das griechische Wort für Gnade bringt genau das zum Ausdruck. Es ist eine ständige, huldreiche, gnädige, liebevolle Zuneigung Gottes zu uns. Und die beschenkt uns nicht nur mit dem ewigen Leben, sondern auch mit Fähigkeiten zum Dienst. Wenn wir das begreifen, auch mein Dienst im Reich Gottes ist Gnade, dann bewahrt mich das einerseits vor Hochmut. Ich werde da nicht stolz, denn ich habe ja nichts, worüber ich stolz sein kann, weil mir das alles geschenkt worden ist zum Dienen. Aber ich werde auch nicht entmutigt, weil ich weiß, es ist Gottes Wirken. Es ist nicht mein Wirken. Es ist er, der durch mich wirkt. Es fällt auf, dass der Täufer Johannes kein Konkurrenzdenken kennt. Ihr vielleicht auch nicht. Aber es gibt's leider zu oft in den Gemeinden. Nicht? Der kann ein bisschen besser predigen, der kann ein bisschen besser die Seelsorgearbeit machen, der kann ein bisschen besser in der Sonntagsschule unterrichten und der kann ein bisschen besser die Jugendarbeit machen. Oder ich kann es vielleicht ein bisschen besser und so weiter, und so vergleicht man sich ständig mit den anderen. Und dann wird man entweder eifersüchtig oder entmutigt oder hochmütig oder was auch immer. Aber das alles kennt Johannes überhaupt nicht. Und ich meine, dass wir da ständig viel lernen müssen. Dass wir wissen, nein, der Auftrag ist uns von Gott gegeben. Es ist Gott völlig freigestellt, wen er wo brauchen möchte. Ich möchte es nochmals wiederholen. Es ist Gott völlig freigestellt, wen er wo brauchen möchte. Ob er mich hier auf der Kanzel brauchen möchte oder jemand anders. Das ist seine Entscheidung. Und ich bin einfach da, um mich brauchen zu lassen. Und wenn er mich genug gebraucht hat, dann braucht er einen anderen. Dann sollte ich glücklich sein. So zeigt uns das hier Johannes. Zum zweiten Schwerpunkt. Die Freude, Freund des Bräutigams zu sein. Hier heißt es in den Versen 28 und 29, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Der Freund des Bräutigams, das ist doch ganz klar, die Braut gehört dem Bräutigam, nicht dem Freund des Bräutigams. Das ist keine Frage. Hä? Warum sagt er das hier überhaupt? Es war damals so, dass der Freund des Bräutigams gleichzeitig der Brautführer war und manchmal auch der Brautbewerber. Das hatte eine ganz wichtige Funktion. Der Brautführer, und manchmal war er sogar der Brautbewerber. Und als solchen sieht sich der Täufer Johannes. Er hatte von Gott den Auftrag, das Volk Gottes auf die Ankunft Jesu Christi vorzubereiten. Er war vor Jesus hergesandt, um die Braut vorzubereiten, um die Braut zu werben. Das hat er getan. Und nun begegnet er Jesus, hat Jesus sogar getauft und nun fangen die Leute an, zu Jesus zu gehen. Und sich von Jesus und seinen Jüngern taufen zu lassen. Das Ziel ist erreicht. Und damit vergleicht sich Johannes nicht. Wenn der Brautführer die Braut bis zum Bräutigam gebracht hat, dann ist sein Ziel erreicht. Dann ist sein Auftrag erfüllt. dann kann er doch nicht traurig sein. Ach, jetzt habe ich keine Aufgabe mehr. Bin die Braut los. Dann ist er doch glücklich, sagt Johannes. Dann hat er seinen Auftrag erfüllt und freut sich über das Brautpaar. So ist es mit seinem Dienst. Er versucht, Menschen nicht an sich zu binden und ist nachher traurig, wenn sie weggehen, sondern er verweist sie auf Jesus, und wenn sie dann zu ihm gehen, dann ist er doch sein Ziel erreicht. Genau das wollte er. Nun sagt er, ist meine Freude erfüllt. Und das Wort erfüllt heißt auch zum Ziel gelangt. Zum Ziel gelangt. Weil er sich freut über das Brautpaar. Wie reagieren wir, wenn Menschen zu einer anderen Person die Predigt gehen, nicht zu mir kommen? Wie reagiere ich dann? Wenn Menschen zu einem anderen Seelsorger in der Gemeinde gehen, nicht zu mir, wie reagiere ich dann? Wenn ich da plötzlich höre, diese Person macht die Sonntagsschularbeit besser als du, wie reagiere ich dann? Wenn ich höre, ja, in der Jugendarbeit, die Person macht das besser als du, oder den Vortrag, was immer, wie reagieren wir dann? Ich glaube, da können wir eine ganze Menge von Johannes lernen. Es ist wichtig, dass wir hier aus der richtigen Motivation heraus wirken. Wir können Menschen nur so weit begleiten, wie wir Gott sie uns anvertraut. In der Seelsorge ist ganz wichtig, dass ich nicht versuche, Menschen an mich zu binden. Denn dann, ja, plötzlich wird es mir unangenehm, wenn ich Menschen zu fest an mich binde. Und es ist wichtig, dass wir sie an Jesus binden. Denn darum geht's. Das heißt nicht, dass wir unsere Aufgabe oberflächlich machen sollten. Vielmehr werde ich diese meine Aufgabe, die Gott mir anvertraut, mit ganzer Hingabe tun. Und ich werde mich auch so gut wie möglich vorbereiten, um diese Aufgaben zu tun. Aber ich werde bereit sein, auch wieder abzulegen. Wer so die Gnade Gottes kennengelernt hat, der wird auch nicht bestrebt sein, ständig größere Aufgaben annehmen zu wollen. Das kann auch unser Problem sein, dass wir immer, weil wir vielleicht Minderwertigkeitsgefühle haben, was immer, denken, ich muss Prediger werden, nicht? Ich muss Jugendleiter werden. Ich muss Sonntagsschulleiter werden. Ich muss irgendein Amt haben, damit man mich sieht. Vielleicht liegen mir diese Gaben gar nicht, diese Aufgaben. Und dann wird das alles ganz mühsam werden. Wenn ich ständig nach höheren Ämtern strebe, aber ich habe nicht diese Berufung von Gott, ich habe nicht diese Befähigung von Gott, dann wird das ein mühsames Unternehmen werden und die Freude wird fehlen. Deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, was Gott uns zugetraut hat, anvertraut, was er möchte, dass wir tun. Wenn wir das so erkannt haben, dann werden wir auch nicht ständig die Anerkennung von anderen Menschen suchen in unserem Dienst. Und wenn dann mal Kritik kommt, dann ist das auch nicht so tragisch. Nicht, wenn ich ständig die Anerkennung suche, dann kann ich schlecht mit Kritik umgehen. Da bin ich gleich tief beleidigt und gekränkt und bin geneigt, meinen Dienst wieder abzugeben. Aber wenn ich weiß, nein, Gott hat mir was anvertraut, ich mache diese Aufgabe, solange er mir die Gnade schenkt, in ganzer Hingabe, aber ich bin bereit loszulassen, dann Aufgaben mit Freuden tun. Dann noch zum letzten Schwerpunkt. Nicht ich, nicht mein Erfolg, sondern er. In Vers 30 heißt es hier, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er, sagt Johannes, er, Jesus muss wachsen. Ich, Johannes, muss geringer werden. Er muss wachsen. Für muss steht hier im Griechischen dei, das heißt sozusagen, es ist eine göttliche Bestimmung. Johannes bringt damit sehr deutlich zum Ausdruck, es gibt nicht so etwas wie Schicksal in meinem Leben oder Zufall. Das gibt's nicht. Nicht, das war Zufall, sagen wir vielleicht. Das war Zufall, dass ich nicht gewählt wurde. Das war ein Schicksal, ein böses Schicksal. Nein, Johannes sieht das anders. Er muss wachsen. Das ist jetzt die göttliche Bestimmung, dass Jesus nun ins Rampenlicht gestellt werden muss. Er muss wichtiger werden, er muss ins Rampenlicht rücken. Die Menschen werden ja zu ihm kommen, dann ist das die göttliche Bestimmung. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er diesen Dienst auch übernimmt. Ich muss geringer werden. Sollten wir alle Zeit bestrebt danach sein, nicht? Es geht nicht um uns in diesem Dienst. Ich muss geringer werden. Menschen werden jetzt von mir weggehen, werden zu Jesus selbst gehen. Ich muss unwichtiger werden, heißt es übertragen. Das befreit uns von täglichen Sorgen, wenn wir so bereit sind. Denn oft drehen sich ja unsere Sorgen nur um uns, um unsere Wichtigkeit. Aber wenn wir so demütig sind, von Herzen demütig, dann werden wir von vielen Sorgen im Dienst befreit sein. Petrus bringt das folgend zum Ausdruck, wenn er schreibt im ersten Petrusbrief, die Verse 6 bis 7. Demütigt euch also unter die gewaltsame Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe, indem ihr eure ganze Sorge auf ihn werft, weil ihr ihm am Herzen liegt. Das ist meine eigene Übersetzung. Demütigt euch unter die gewaltsame Hand Gottes. Wir legen die Betonung in diesem Abschnitt meistens auf dem letzten Satz. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Aber im Griechischen ist das eigentlich ein untergeordneter Satz, kein Befehlsform. Die Betonung liegt darauf, dass wir uns demütigen sollen vor Gott, erniedrigen sollen vor Gott. Haltet euch selbst nicht für zu wichtig, sagt Petrus hier. Gott ist es, der alles in seiner starken Hand hat. Ihr seid ihm sehr wichtig. Darum könnt ihr jede Sorge, mag sie noch so groß sein, bei ihm ablegen. Ihr liegt ihm am Herzen. Manchmal haben wir ja den Eindruck, je mehr Sorgen wir haben, desto frommer sind wir auch und eifriger für den Herrn. Aber hier sagt uns der Text eigentlich das Gegenteil. Wenn wir uns demütigen, dann geben wir unsere Sorgen ab. Weil wir wissen, es geht ja nicht um uns in diesem Dienst. Es geht um den Herrn. Und ich bin bereit, mich vor ihm zu demütigen. Er hat alles in seiner starken Hand. Diese starken Hände habe nicht nur das ganze Universum geschaffen, die habe Israel einst mit mächtiger Hand, hat Gott Israel aus Ägypten gebracht. Und diese starke Hand hat auch unser Leben und unseren Dienst in seiner Hand. Wenn wir Schwierigkeiten begegnen, dann wissen wir, dass wir von Jesus abhängig sind und dass das Ziel schlussendlich das ist, dass wir ihm ähnlicher werden. In unserem Wesen. Das ist ganz wichtig. Also, wenn wir nach diesem Motto leben, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, dann werde ich alles daran setzen, dass ich ihm mit meinem ganzen Leben dienen kann. Mit den Gaben, die er mir anvertraut hat, dienen kann, weil er dadurch verherrlicht wird. Dann werde ich auch alles daran setzen, dass ich in der Heiligung lebe, dass ich nicht in der Sünde lebe, weil Sünde den Herrn nicht ehrt. Im Gegenteil. Ich werde so versuchen zu leben, dass sowohl durch meinen Dienst als auch durch mein praktisches alltägliches Leben der Herr verherrlicht wird. Menschen auf Jesus Christus verwiesen werden. Aber ich werde nicht bestrebt sein, einfach aus eigener Kraft vollkommen zu leben. Das schaffe ich nicht. Sondern ich werde auch mitten in dieser Bestrebung, ihm von ganzem Herzen zu dienen, mein ganzes Leben ihm hinzugeben, von seiner Gnade zu leben, wissend, das ist alles ein Geschenk. Ich schaffe es nicht, aber er schafft es. Wie wunderbar ist es, dass wir das lernen dürfen und sollen, dass wir ihm so dienen dürfen und können, weil er die Voraussetzung gegeben hat und nicht nur gegeben hat, sondern ständig neu gibt durch das Wirken seines Geistes. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Erstens wird hier gezeigt, es ist alles nur Gnade. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Er verfügt darüber. Er schenkt uns das ewige Leben. Nicht, weil wir etwas Gutes tun oder Gutes sind, sondern weil wir es annehmen, weil Jesus dafür gestorben ist. Weil Jesus dafür bezahlt hat mit seinem Leben. Darf ich die Heilsgewissheit haben? Das heißt, die Gewissheit, wenn ich heute sterbe oder morgen sterbe, dann bin ich beim Herrn. Wie meine Tochter neulich gesagt hatte, als sie und ich unterwegs waren, mit dem Auto, sagt sie plötzlich, ja Papa, ist ja doch nicht schlimm, wenn wir sterben, nicht? Dann sind wir beim Herrn, dann sind wir bei Jesus im Himmel. Das ist doch was Schönes. Nicht diese Gewissheit dürfen wir haben. Aber auch unser Dienst ist Gnade. Und wenn wir das so sehen, dann versuchen wir nicht Menschen an uns zu binden, sondern an Jesus zu binden. Johannes sieht sich hier als Brautführer und Brautbewerber. Das heißt, die Aufgabe ist, die Braut, das Volk Gottes, zu Jesus zu führen. Und wenn sie da sind, wenn er den Dienst erfüllt hat, dann darf er sich freuen, darf er glücklich sein. Und wenn das so ist, dann wissen wir auch, es geht in unserem Dienst um seine Ehre. Das wird mich bewahren vor Stolz, vor Hochmut. Ich habe keinen Grund, stolz zu sein, weil ich weiß, es ist alles nur ein Geschenk. Paulus sagt, und wenn du alles empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Im 1. Korinther 4. Wenn das alles ein Geschenk ist, kann ich mich nicht rühmen, sondern ich kann dankbar sein. Und ich werde mich in ganzer Hingabe für den Herrn einsetzen. Ich werde mein Bestes geben. Aber ich werde auch nicht enttäuscht sein, wenn er es mir wieder nimmt. Weil das in seinen Händen liegt. Und es geht um seine Ehre. Wenn ich dann kritisiert werde, dann weiß ich, da muss ich nicht so gekränkt sein. Denn es geht nicht um mich. Auch selbst da, wo ich kritisiert werde, kann ich dadurch im Glaubensleben reifen. Kann ich näher zum Herrn kommen. Das ist das Zentrale. Das soll uns immer wieder neu motivieren. Und ich glaube, da können wir vom Täufer Johannes eine Menge lernen. Er muss wachsen, ich aber muss geringer werden. Lass uns am Schluss noch beten. Herr Jesus, du hast dein ganzes Leben dahin gegeben. Du bist am Kreuz gestorben für mich, für uns alle, für den größten Sünder auf dieser Welt. Auch für ihn gibt es die Möglichkeit, Frieden und Vergebung zu empfangen. Herr, dafür danke ich dir, dass wir durch die Gnade und durch den Glauben Kinder Gottes werden dürfen. Ja, Herr, und dass du uns den Dienst anvertraut hast, wo immer wir sind, in der Familie, zu Hause, als Mutter, als Vater, als ja, für in der Erziehung, in der Gemeinde sind so vielseitig unsere Dienste. Und du möchtest, dass wir dir mit Freuden dienen. Herr, wir wollen deine Gnade und diese Freude, die du uns schenkst, immer tiefer begreifen und erkennen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns hier die Gewissheit schenkst, die Heilsgewissheit, die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, aus deiner Gnade. Und dass wir dir auch dienen dürfen, weil du uns befähigst dazu. Schenke Gnade, dass du uns wichtiger wirst und wir weniger wichtig werden, immer dir ähnlicher werden. Herr, stärke du jeden von uns und begleite uns jetzt nach Hause, dass wir wirklich im Frieden schlafen können, im Frieden mit dir, wissend, dass die Sünde weggenommen ist, dass wir das ewige Heil in dir besitzen. Danke, Herr, dafür, für diese große Gnade. Amen.